Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Und Jörg.
Hallo Steffi.
Heute darfst du dir mal ein Thema aussuchen, finde ich. Die letzten Male war ich immer dran.
Ja, ich habe mir auch was Schönes überlegt. Auch eins, was mit vielen Mythen behaftet ist und mit großem Unverständnis, nämlich Untersuchungshaft.
Oh, spannend. Ja, da wird immer viel erzählt und nicht alles stimmt.
Also wenn man so die Berichterstattung liest, könnte man ja glauben, also erstens mal, niemand kommt in U-Haft, alle laufen frei rum. Und zweitens, alle, die mal in U-Haft kommen, werden freigelassen, weil die Gerichte nicht rechtzeitig fertig werden. Und die Wahrheit liegt nicht in der Mitte, sondern weit weg von beidem.
Genau, aber ich habe tatsächlich auch schon gelesen oder gehört, dass immer gerne propagiert wird, ja, wenn du was angestellt hast, kommst gleich in U-Haft. Das natürlich auch nicht. Es gibt so ein paar Voraussetzungen für Untersuchungshaft und die sollten erfüllt sein. Also es ist nicht so, dass du einfach hops genommen werden kannst, bis dann das Verfahren abgeschlossen ist. Du brauchst auf jeden Fall dringend einen Tatverdacht und einen Haftgrund. Das wäre schon ganz nett.
Genau. Und man muss auch unterscheiden, also das, was man, es wird landläufig alles durcheinander geworfen, also die vorläufige Festnahme, der Haftbefehl, die U-Haft, und es ist ein bisschen differenzierter. Also vorläufige Festnahme, wenn ich eben in Flagranti erwische und er will abhauen, dann kann ich den festhalten, ja, und dann kommt Polizei und hält dann auch nochmal fest, bis Identität festgestellt ist, und dann wird entschieden, dringender Tatverdacht, ja, wenn ja, dann guckt man, ist ein Haftgrund da, zu Deutsch, ist der entweder immer noch flüchtig oder will der abhauen, oder will der Beweismittel vernichten, Zeugen manipulieren, also eine Verdunkelungsgefahr. Und dann kann ich ihn tatsächlich beim Richter vorführen, einen Haftbefehl erwirken und dann kann U-Haft verhängt werden. Und zwar so lange, wie es eben nötig ist, bis das Verfahren abgeschlossen werden kann. In der Zeit finden dann aber auch immer regelmäßige Haftprüfungen statt. Das geht also nicht unendlich lang. Also man kann nicht sagen, na gut, das Gericht und die Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt mal 5 Jahre und dann sagen wir, ah, war doch nichts, also tschüss. Sondern da gibt's feste Zeitgrenzen. Spätestens nach einem halben Jahr muss die Hauptverhandlung begonnen haben. Und sonst muss man es dem Oberlandesgericht vorlegen. Das prüft dann, ob alle schnell genug gearbeitet haben. Und da kommt es dann wirklich in ganz, ganz seltenen Fällen dazu, dass wirklich jemand trotz dringendem Tatverdacht und trotz Haftgrund entlassen werden muss, weil man gesagt hat, nee, also da hätten wir schneller machen können.
Genau, ja. Das ist ja auch so das dritte Element, Verhältnismäßigkeit. Das Ganze muss ja auch noch verhältnismäßig sein. Also immer dringender Tatverdacht, Haftgrund, Verhältnismäßigkeit.
Ja.
Es gibt einen weiteren Punkt, der den üblichen Haftgrund ersetzen kann. Die hast du vorhin schon genannt, dass es entweder derjenige ist flüchtig oder es ist Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr. Es ist so, wenn zu befürchten ist, dass der Beweise vernichten will oder Zeugen beeinflussen will. Ja. Wiederholungsgefahr. Bei bestimmten schweren Straftaten kann auch die Wiederholungsgefahr Anlass sein, eine U-Haft anzuordnen.
Genau, aber da muss man dann schon auch wirklich konkrete Anhaltspunkte haben. Also entweder muss der schon ganz oft solche Taten begangen haben oder man weiß, dass er sowas plant. Oder was weiß ich, wenn es suchtbezogen ist, krankheitsbezogen, dass man denkt, also der kann gar nicht anders. Ja. Aber auch das sind Ausnahmefälle. Und auch da muss man gucken, ob es verhältnismäßig ist. Also nur weil jemand möglicherweise zum 7. Mal einen Ladendiebstahl begeht, kann ich den nicht einfach einkasteln. So einfach geht's nicht. Es müssen schon schwere Körperverletzungen, schwere Sexualdelikte, Terrorstraftaten etc. sein, gar Mord und Totschlag. Ja. Und auch dann muss man die Verhältnismäßigkeit sehen. Also jetzt mal das krasse Beispiel, der Mord am Familientyrann, ja. Also die Ehefrau, die nachdem sie jahrelang geschlagen wurde, irgendwann sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als den Mann im Schlaf zu erschlagen, da besteht eben keine Wiederholungsgefahr. Das mag formal ein Mord sein, aber da besteht keine Wiederholungsgefahr. Jedenfalls nicht, bis sie verheiratet.
Vermutlich nicht. Das Problem ist ja gelöst. Um das jetzt mal untechnisch zu
formulieren. So würde ich es nicht formulieren, aber gut.
Ja. Ja, war bewusst etwas flapsig.
Was ganz wichtig ist, weil es auch ganz oft falsch rüberkommt, die Polizei verhaftet zwar in der Regel, ja, da geht nicht der Richter raus und sagt, die nehme ich mit, sondern das macht die Polizei. Aber die Polizei hat hier keine eigene Macht, sondern das macht die vorläufig. Und die muss, so schnell es geht, eine verhaftete Person dem zuständigen Richter vorführen. Und so schnell es geht, heißt nicht, wie es im Krimi immer heißt, wir behalten jetzt 48 Stunden da, bis sie was ausgesagt haben, sondern es heißt wirklich, so schnell es geht. Und aller spätestens mit Ablauf des nächsten Tages. Also man muss dann sofort bei Gericht anrufen und sagen, wir haben da einen, wir glauben, der hat jetzt das und das gemacht. Und dann wird der vorgeführt Und dann kann der Richter, der Ermittlungsrichter ist das, einen Haftbefehl erlassen und damit U-Haft anordnen. Und dazu muss dann der Festgenommene, der muss erklärt werden, was man ihm vorwirft, warum man es ihm vorwirft, welche Tatsachen man hat. Er wird auf seine Rechte hingewiesen, er darf Angehörigen informieren, er darf selbstverständlich jederzeit einen Verteidiger beiziehen, er darf schweigen, er darf Angaben machen, er darf Beweiserhebungen beantragen. Ja. Ein Ausländerstaatsbürger darf er beantragen, dass jemand von seiner Botschaft bei ihm vorbeischaut. Also das ist alles sehr klar geregelt.
Ja, und es ist auch klar geregelt, wenn der Haftgrund entfällt,
ja,
dann muss auch die U-Haft enden. Also unabhängig von den normalen Haftprüfungsterminen. In aller Regel sollte man die, oder zumindest der Anwalt macht das, achtet aber drauf, dass der regelmäßig stattfindet. Und da gibt es auch noch eine Besonderheit. Wenn du gesagt hast, die Frist 6 Monate, es gibt auch eine 12-Monatsfrist. Und das ist bei Wiederholungsgefahr, da ist das Ganze ein bisschen anders
geregelt. Ja, genau. Aber die 6 Monate, das ist so das Gefürchtete, die 6-Monats-Haftprüfung des OLG.
6-Monats-Haftprüfung. Und auch da muss man aber sehen, es ist kein Automatismus. Also es ist nicht so, dass man 6 Monate in U-Haft sitzt, dann ist die Frist exakt abgelaufen und dann wird man wieder entlassen. Diese Frist kann auch unterbrochen werden. Zum Beispiel, wenn ein Strafverfahren begonnen hat, dann läuft die Frist währenddessen nicht ab. Das sind vielleicht auch noch so ein paar Punkte. Und die große Frage ist natürlich, warum nur 6 Monate? Könnte man ja auch sagen, oh mein Gott, jeder weiß doch, wie lange es in Deutschland dauert, bis vielleicht eine komplizierte Straftat ausermittelt ist. Das ist ein Schutz vor Willkür. Das ist ein wichtiges Element in unserem Rechtsstaat, damit es eben nicht möglich ist, dass jemand diesen großen, schweren Eingriff in die persönliche Freiheit hinnehmen muss und derweil die Ermittlungen laufen und laufen und laufen und laufen.
Ja.
Das ist also ein wichtiger Schutz vor Willkür.
Also muss ich einfach mal ganz klar machen, mal fürs eigene Leben überlegen, was bedeutet das, wenn man in U-Haft kommt. Man kann nicht zur Arbeit gehen, man verdient kein Geld, man kann möglicherweise seine Miete nicht bezahlen, man sieht seine Familie nicht, Beziehungen gehen in die Brüche und nach einem halben Jahr kann es sein, man steht ohne Wohnung da, ohne Familie und ohne Arbeit. Und das muss schon einen gewaltigen Grund haben, solche bleibenden Schäden im Leben eines Verdächtigen, für den die Unschuldsvermutung nach wie vor gilt. Also dem ist ja nicht nachgewiesen bis dahin. Und von dem her muss der Staat es schon rechtfertigen können, so massiv irgendwo einzugreifen. Und darum ist gut, dass es regelmäßig kontrolliert wird. Es kann ja verlängert werden, also wenn das OLG sagt, stimmt, das sind ganz, ganz schwierige Ermittlungen, ganz komplexe Tat, wir brauchen länger Zeit, dann wird es ja auch verlängert. Und dann kann es durchaus sein, man sitzt einmal 2 oder 3 Jahre in U-Haft, das ist zum Glück selten, aber das kann durchaus mal passieren. Aber das muss regelmäßig kontrolliert werden, und zwar von jemand außerhalb des Gerichts, der selber diesen Haftbefehl verhängt hat und es selber darüber verhandelt.
Genau, das liest man ab und zu. Das sind dann die Fälle, die es in aller Regel in die Presse schaffen. Das sind dann solche Fälle, wo die Ermittlungen technisch wahnsinnig kompliziert sind, um irgendwelche Beweismittel auszuwerten. Es sind internationale Verflechtungen, also das sind keine Standardfälle. Und das sind dann meistens die, von denen man auch in der Presse lesen kann. Grundsätzlich gilt aber die 6-Monatsfrist beziehungsweise 12-Monatsfrist. Und das ist auch gut so.
Ja, also das ist absolut sinnvoll und notwendig, dass da mit relativ maßvollen Fristen gearbeitet wird und nicht auf Sicht gefahren wird.
Ja. Ja, und du hast vorhin schon gesagt, U-Haft kann nicht die Polizei entscheiden oder anordnen, sondern das ist dann die vorläufige Festnahme. Und das gilt natürlich auch, wenn ich jemanden festnehme. Im Rahmen des Jedermann-Festnahmerechts.
Ja. Ja, also bitte nicht selber Haftbefehle schreiben. Ja, das lässt man doch lieber den Ermittlungsrichter machen. Übrigens gibt es einen zweiten Fun-Fact, über den viele Richterinnen und Richter überrascht sind. Vor Anklageerhebung kann die Staatsanwaltschaft einseitig sagen, der Mann ist freizulassen. Das ist 120 StBO. Das heißt, wenn der Richter sagt, aber ich halte ihn für schuldig und das ist doch ganz furchtbar, der haut uns gleich ab. Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, wir halten den Tatverdacht nicht mehr für gegeben oder wir glauben nicht, dass ein Haftgrund da ist, kann die einseitig sagen, raus mit ihm.
Und das überrascht manche Richter?
Ja. Also junge Ermittlungsrichter glauben, dass sie allein darüber entscheiden. Man lernt das schnell, keine Frage. Das kommt jetzt auch nicht so arg oft vor. Aber so ein Überraschungsmoment, dass zwar über den Erlass des Haftbefehls der Richter entscheidet, aber über die Aufhebung vor der Anklageerhebung die Staatsanwaltschaft.
Schöner Funfact zum Ende dieser Episode. Wieder was dazugelernt, ja. Jörg. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.